Hattest du es auch schon mal, dass Umstände in deinem Leben nicht so gelaufen sind, wie du dir es vorgestellt hast? Bei mir war es die letzten Wochen so. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich vor 2 Wochen schon zurück sein könnte. Dann hat es doch ein bisschen länger gedauert und ich hoffe, dass es heute soweit geht. Das Gleichgewicht ist noch nicht 100% wieder da, aber ich hoffe, dass wenigstens von den Aussagen ein biblisches Gleichgewicht da ist. Wenn ihr merkt, so ganz hundertprozentig ist es noch nicht, danke für alle Gebete und Vertrauen darauf, dass der Herr auch den Rest ganz wieder herstellt. Aber vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben und du könntest deine Geschichte erzählen, wo einfach du hattest eine Vorstellung, dass etwas passiert und es ist ganz anders gekommen, als du es dir vorgestellt hast. Auch bei Paulus war es so gewesen. Aber gerade wenn wir denken, es geht einfach alles schief, geht es gerade so, wie Gott es gebrauchen möchte. Und wir wollen sehen aus Römer Kapitel 15, ab Vers 14 bis 21 zuerst, wie Gottes Führung und unsere Pläne, wie Gott das führt und leitet. Römer 15, ich lese zuerst die Verse 14 bis 21. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, die werden verstehen. Wir sollen zuerst sehen, vertraue Gottes Fähigkeiten. Er fängt hier an und sagt, ich bin im Blick auf euch überzeugt, dass ihr voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig einander zu ermahnen. Woher nimmt er diese Zuversicht? Er war selber noch nie in Rom gewesen. Und wenn wir das nächste Kapitel schon ein bisschen vorgeschaut haben, er kennt eine ganze Menge an Leuten, aber woher hat er diese Zuversicht? Unsere Zuversicht kommt nicht von der Güte im Menschen, sondern von Gottes Güte am Menschen. Du sagst, warte mal, wenn ich in den Text schaue, dann klingt das eigentlich eher wie das Gegenteil. Hat er nicht gesagt, ihr seid selbst voller Güte? Ja, das sagt es in unserem Text. Aber woher kommt diese Güte? Paulus hat selber schon in Kapitel 7, Vers 18 bezeugt, ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Er sagt, dass die Güte, das Gute, was drin ist, ja, das ist in euch, aber das ist nicht von euch selbst in euch, sondern das ist, was Gott in euch getan hat. Und das heißt, er schaut auf diese, oder schreibt diesen römischen Geschwistern und sagt, ich bin völlig überzeugt, dass Gott am Wirken ist. Dass ihr auch die Sachen untereinander klären könnt, auch wenn ich nicht da bin. Woher kommt diese Zuversicht? Nicht, weil er so ein hohes Sicht von den Römern hatte, sondern weil er so eine hohe Sicht von Gott hatte. Er sagte, Gott hat euch verändert und der Heilige Geist wohnt in euch. Und ich bin zuversichtlich, dass er euch leiten wird, dass er euch durch den Geist schon die Erkenntnis gegeben hat, dass ihr mit den teilweise herausfordernden Umständen richtig umgehen könnt. Und so können wir auch sagen, auch wenn wir vielleicht nicht in voller Stärke uns die nächsten Wochen versammeln, weil mal der eine unterwegs ist, mal der andere unterwegs ist, sagen, ich bin voller Zuversicht, dass Gott uns recht leiten wird. Nicht, weil ich überzeugt bin, dass wir keine Fehler machen, sondern weil ich überzeugt bin, dass Gott am Wirken ist. Gott rüstet uns aus, einander zu dienen. Aber er tut das durch sein Wort. Denn hier, Paulus schreibt dieses und sagt, ich bin voller Zuversicht, ihr seid voller Güte, ihr habt alle Erkenntnis, ihr seid fähig, einander zu ermahnen. Und er schreibt ihnen einen Brief mit 16 Kapiteln. Das ist für ihn kein Widerspruch. Er sagt, ja, ihr habt das, aber ihr habt das nicht per se in euch selber, sondern ihr habt das durch Gottes Wort und durch das Wirken des Geistes in euch. Und ich habe die Zuversicht, dass Gott sein Wort gebraucht und in euch wirken wird. Also, was Paulus überzeugt hat, war nicht die Leistung der Römer, sondern die Verheißung Gottes. Und dann hat er aber auch diesen Blick und sagt, ich habe Vertrauen darin, dass unabhängig davon, was die Umstände sind, dass Gott euch recht leiten wird. Wir schauen auf Gottes Fähigkeit. Ich kann auf die Umstände schauen und sagen, keine Ahnung, wie das bei der Arbeit wieder weitergehen soll. Keine Ahnung, wie wir diese Beziehung wieder reparieren sollen. Keine Ahnung, wie das oder jenes geschehen soll. Wie diese Person umkehren kann. Aber wenn ich statt auf die Situation zu schauen, auf den Herrn schaue, sage, Herr, du bist fähig, Veränderung zu bewirken. Du kannst, wir haben das Zeugnis von Paulus gelesen, wie er zum Glauben gekommen ist. Du kannst einen Verfolger der Gemeinde retten. Du kannst den, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, mein Chef, mein Mitarbeiter, mein Nachbarn, du kannst sie verändern. Und so sagt er selber hier, ich habe zum Teil etwas kühn geschrieben. Ich habe sehr direkt an euch geschrieben, weil er sich Gottes Berufung bewusst war. War sich bewusst und sagte, Gott will, dass ich dieses weitergebe. Und auch diese Berufung ist reine Gnade, die Paulus zu einem Diener Christi gemacht hat. Diese Gnade wirkt. Und sie wirkt nicht nur in einem Paulus, sondern sie wirkt auch in den Römern. Und sie wirkt auch in dir, wenn du Gottes Kind bist. Und daher hat er die Zuversicht und sagte, ich schreibe euch dieses, aber selbst wenn ich jetzt noch nicht komme und nicht genau weiß, wann ich kommen kann, aber ich habe diese Zuversicht, weil ich weiß, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Nun, klar hatte er eine besondere Funktion. Er schreibt ja auch und er sagte, von der mir von Gott verliehene Gnade. Er war der Apostel der Nationen. Aber selbst wenn er hier sagt, ja, ich habe etwas zu rühmen durch das, was Christus in mir gewirkt hat. Aber wenn du dann schaust, dann ist es immer Christus, der durch ihn gewirkt hat. Wenn du den Text dir aufgeschlagen vor dir hast, dann sagt er in Vers 18 am Ende des Verses, ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Aber es war Christus, der durch ihn gewirkt hat. Vers 19, durch Zeichen und Wunder. Hatte er wieder nicht die Fähigkeit, in sich selber das zu tun, sondern das hat Christus durch ihn bewirkt. Und so konnte er zuversichtlich in unerreichten Gebieten verkünden, nicht wegen seiner Fähigkeit, sondern wegen Gottes Botschaft. Da geht er hin und nach Athen und schreibt nach Rom, kommt später selber dorthin, nach Korinth. In all diese Städte, wo jede Menge Götzendienst praktiziert ist. Und es war nicht, dass seine Zuversicht darin war zu sagen, naja, erste Jahrhundert, die Leute sind irgendwie offener. Nee, die waren auch nicht offener, als wir heute im 21. Jahrhundert sind. Aber er hatte die Zuversicht, es ist das lebendige Wort Gottes. Und es ist Christus, der von den Toten auferstanden ist, der sein Leben verändert hat, der ihn errettet hat, der ihn von einem Verfolger zu einem Verkündiger gemacht hat. Und sagte, das, was Christus an mir getan hat, das kann er auch an den anderen tun. Und daher nahm er die Zuversicht. Sie kam nicht von dem Zustand der Zuhörer, sondern von der Macht des Evangeliums. Und darauf müssen wir uns immer wieder konzentrieren. Ja, das heißt aber auch, Erfolg ist nicht abhängig von unserer Strategie, sondern von Gottes Segen. Dass Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Veränderung stattfindet. Natürlich ist es gut, mal einen Plan zu haben, zu sagen, ich möchte mit den Nachbarn ins Gespräch kommen, ich lade sie zu einer Tasse Kaffee ein und wir versuchen darüber zu reden. Dass man irgendwie sich überlegt, wie kann ich das erreichen? Aber Veränderung können wir nicht bewirken. Und das kann nur Gott tun. Und so war auch, ja, man kann nachvollziehen und sagen, ja, Paulus ist immer in die großen Städte gegangen und hat dort verkündigt. Und dann sind die anderen dann hinausgegangen in die Ortschaften und so weiter. Ja, man kann das eine oder andere sagen, ja, da war ein bisschen Gedanke dahinter. Aber ultimativ war es nicht, er hatte so eine clevere Idee gehabt. Sondern es war immer Vertrauen in das verkündigte Wort Gottes. Und so lesen wir, wie das Evangelium das römische Imperium verändert hat. Wir können darauf vertrauen, dass es auch die europäischen Nachfahren, deine Nachbarn, unsere Städte verändern kann. Aber es ist immer ein Vertrauen in Gottes Fähigkeiten. Ich will das kurz illustrieren mit einem Jet. Es gibt ja so ein paar, die unbedingt immer ihre Kraft demonstrieren wollen und dann sagen können, ich kann ein Flugzeug ziehen. Ja? Und habe gelesen, dieser Mann hat es tatsächlich geschafft, dieses Flugzeug 25 Meter zu ziehen. Aber wenn du in Urlaub fliegen willst, willst du nicht, dass er dein Flugzeug zieht, weil dann kommst du nie an. Okay? Er ist unheimlich stark, ich würde es nicht hinkriegen. Aber der Pilot, der vielleicht bei weitem nicht so stark ist, aber die Turbinen anschaltet, kommt erheblich weiter. Versuchen wir alles in eigener Kraft und sagen, ich muss, und versuchst, das geistliche Leben zu leben, versuchst, andere zum Glauben zu gewinnen, versuchst, ein Zeugnis zu sein und sagst, oh, 2 Zentimeter habe ich schon geschafft, es geht voran und ich bin völlig alle. Oder sagst du, Gott, ich kann nicht. Mach du die Turbinen an. Fliege du durch mich, okay? In diesem Bild gesprochen. Wirke du durch mich. Wirke du. Überführe du die Menschen. Lass Menschen erleben, dass du Hoffnung gibst. Dass wir mit dir anders mit Situationen umgehen können. Und dass du Gebete erhörst. Dass du Hoffnung schenkst, da wo wir keine Hoffnung mehr haben. Denn für Gott ist die menschliche Bemühung und die göttliche Wirkung keine Konkurrenz, sondern ein Miteinander. In 1. Korinther 3 hat Paulus geschrieben, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Und Paulus sagt, ich habe dieses Vertrauen. Ja, ich habe etwas beigetragen. Ich habe gepflanzt. Ich habe das Wort weitergegeben. Und jemand anders kam und der hat das Wort unterstützt. Der hat es begossen. Aber Gott ist es, der in der Person gewirkt hat. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es haben wollten. Aber zu seiner Zeit. Und wir trauen Gott es zu, dass er Veränderung bewirkt. Und vielleicht denkst du an deine Situation, wo du sagst, ich denke im Moment gerade an eine Situation und da hat sich so lange schon nichts geändert. Aber schauen wir auf den Herrn und sagen, Gott, deine Allmacht ist nicht eingeschränkt. Du kannst Veränderung bewirken, auch wenn in den letzten 10 Jahren vielleicht nichts sichtbar war. Aber Herr, ich schaue auf dich und auf deine Fähigkeit. Und so sagt Paulus, ich bin hingegangen und Gott hat Segen geschenkt. In Gegenden, wo vorher das Evangelium noch nicht verkündigt war. Und Gemeinden sind entstanden, weil Gottes Wort lebendig und kraftvoll ist. Er fährt fort und wir lesen das in den Versen 22 bis 29. Dann sagt er, Vers 22, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Okay. Haben gesagt, vertraue Gottes Fähigkeiten, zweitens vertraue Gottes Führung. Paulus schreibt hier von seinen Plänen, Rom zu besuchen und dann weiter nach Spanien zu reisen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, zumindest nach Rom ist er gekommen, nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ob er je nach Spanien gekommen ist, wissen wir nicht sicher. Es gibt Traditionen, die sagen, es war so, aber in der Bibel wird es nicht mehr berichtet. Waren seine Pläne nach Gottes Willen? Oder hatte er seine eigenen Pläne hier? Nun, es ist nicht verkehrt, Pläne zu machen, sagt auch Gottes Wort. In Jakobus 4 lesen wir, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Und es war nicht verkehrt, einen Plan zu haben, zu sagen, wir wollen gerne dorthin gehen. Aber wenn ihr sagt, wir machen dieses, unabhängig davon, was Gott vielleicht machen will, dann sagt er, das ist Großtuerei. Das ist, als wenn du alles unter Kontrolle hättest. Du hast es nicht. Ich habe es nicht. Braucht nur ein kleiner Virus kommen und du kannst es plötzlich nicht mehr. Eine OP, die nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Eine Finanzsituation und das Geld, das du dir angespart hast, ist plötzlich nicht mehr da. Ist dann plötzlich alles kaputt? Nun, unsere Pläne können vielleicht nicht so umgesetzt werden, wie wir das tun. Aber weißt du, egal was passiert, Gott ist nicht überrascht. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, was? Wirklich? Was ist passiert? Er ist allwissend und er lernt nichts dazu. Das können wir nicht vollständig erfassen, weil das geht in unserem Kopf nicht. Für uns sind Sachen entweder Vergangenheit, die können wir wissen. Nicht alles, aber ne, das kann man nachlesen. Gegenwart, naja, da kann man noch so ein bisschen. Ja. Zukunft, keine Ahnung. Gott sieht alles zeitgleich zu aller Zeit. Er kann jetzt quasi gleichzeitig sehen, alles, was vor Grundlegung der Welt, was mit Adam und Eva geschehen wird und was geschehen wird, wenn er wiederkommt und das tausendjährige Reich hier auf Erden regiert. Und er sieht, was bei dir passiert. Und sieht, was gerade in Australien passiert und was in Zentralamerika passiert, was in der Ukraine passiert, was weltweit passiert. Du sagst, naja, ein Gedanke davon schon und mein Kopf explodiert. Ja? Für Gott ist es kein Problem. Und wir dürfen ihm vertrauen, zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie es im Herbst weitergeht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich weiß nicht, ob ich einen neuen Job kriege. Ich weiß nicht, wie es mit der Gesundheit weitergeht. Aber Gott, ich habe Vertrauen in dich, dass du recht leitest. Und ja, ich mache meine Pläne. Und ja, ich bewerbe mich. Und ja, ich mache dieses oder jenes. Aber mein Vertrauen ist nicht darin, dass ich das geregelt kriege. sondern dass du dein Ziel erreichen wirst. Manchmal verläuft alles nach Plan und manchmal sind Gottes Pläne größer als unsere. Dann läuft es nicht, wie wir gedacht haben, aber nicht anders, als Gott wusste, dass es laufen wird. Paulus ging es darum, die Botschaft zu verbreiten und er stellte sich dem zur Verfügung. Aber er wusste auch, es ging nicht um ihn, sondern es ging um Christus. Es ist gut, Ziele zu haben. Es war nicht verkehrt zu sagen, ich plane auch nach Spanien zu gehen. Nicht einfach nur um Urlaub zu machen, sondern um die Botschaft weiterzubringen. Aber Gott hat größere Ziele und sein oberstes Ziel ist, uns Christus ähnlicher zu machen. Häufig wollen wir etwas für Gott erreichen, aber Gott will unser Herz erreichen. Unser Gedanken ist häufig zu sagen, Gott, mach du dieses, damit ich dieses tun kann. Ja, damit ich mit der Person reden kann, damit ich die Person zum Glauben führen kann, damit ich ein Zeugnis sein kann, damit dieses oder jenes. Und Gott sagt, ich gebrauche dich gerne immer mal wieder. Aber mir ist nicht so wichtig, was du vollbringen kannst, sondern dass du die Person wirst, zu der Gott dich machen möchte. Warum? Gott möchte dich nicht nur als ein Objekt gebrauchen, sondern hat dich geschaffen als ein persönliches Gegenüber in seinem Ebenbild. Okay? Wenn es darum geht, was kann ich leisten, was kann ich vollbringen, dann bist du ein Objekt, das gebraucht wird. Aber wenn Gott dich verändert, wenn Gott dich formt, dann ist er interessiert an dir, an deinem Herzen, an deinem Leben. Und das steht für ihn in der Rangordnung viel höher, als Dinge zu erreichen. Damit wir dorthin kommen, ist es wichtig, dass wir uns nicht durch unsere Pläne von Gottes Aufgaben abhalten lassen. Also, okay, wie kommst du dahin von diesem Text? Paulus sagt, ich habe diesen Plan. Ich möchte gerne die Sachen nach Jerusalem bringen und dann von Jerusalem ein Schiff nehmen, nach Rom kommen und von euch dann besuchen, euch ein bisschen ermutigen, ein bisschen Gemeinschaft haben und dann weiterreisen nach Spanien. Aber ich lasse Jerusalem nicht außen vor, sondern ich weiß, ich habe jetzt etwas von Geschwistern anvertraut bekommen, eine finanzielle Gabe, die bringe ich zu den Geschwistern nach Jerusalem. Das ist im Moment mein Auftrag. Und ich werde dies zuerst tun und dann ist mein Plan, zu euch zu kommen, aber ich muss zuerst meine Aufgabe erfüllen. Okay? Lass nicht durch deine Pläne die Verantwortung, die Gott im Moment hat, außen vor. Manchmal denken wir, wenn ich fertig bin mit der Schule, dann möchte Gott bestimmt das von mir. Mag sein, mach zuerst die Schule fertig. Ja? Gott möchte, dass ich in den Ferien das mache, aber vorher muss ich noch 2 Wochen arbeiten. Ja, dann mach die 2 Wochen Arbeit. Okay? Dass wir nicht nur in der Zukunft leben. Du kannst die Zukunft nicht leben. Du kannst Pläne machen, du kannst beten, aber wir können nur in der Gegenwart leben. Und so ist Paulus nach Jerusalem gegangen, hat die Gaben von den Gemeinden überbracht und wurde festgenommen. Und wie wir in den folgenden Versen dann gleich noch sehen werden, er hatte schon eine Ahnung, dass das passieren würde. Wir kommen gleich dazu, er bittet sie, für ihn zu beten. Okay? So, er hatte schon eine Ahnung. Und wir lesen auch davon in Apostelgeschichte 21. Ich lese das einmal kurz vor, du kannst gerne mitlesen, wenn du magst. Apostelgeschichte 21. Dort ist er dann auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort heißt es in den Versen 10 bis 14, als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Es wird ihm direkt angekündigt von einem Propheten, durch den Heiligen Geist zu sagen, okay, du bist auf dem Weg dahin und du wirst dort festgenommen werden. Und die anderen sagen, der Heilige Geist hat gesagt, du wirst dort festgenommen werden. Klick, klick, Logik. Geh nicht hin. Und er sagte, Gott hat gesagt, es wird geschehen. Und ich bin bereit. Wenn das Gottes Wille ist, dann wird er auch dort recht führen. Gefahr hat ihn nicht davon abgehalten, Gottes Willen zu tun. Gottes Wille ist nicht immer, was uns vernünftig erscheint, aber immer in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Barbara, bei deiner Taufe, wir hatten gerade, ne, Sprüche 3, Verse 5 und 6 als Vers, und du hast ihn hier zitiert. Ja, es ist nicht immer, was logisch erscheint. Vertraue nicht auf deinen Verstand, sondern in allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Er hatte dieses Vertrauen zu sagen, das ist nicht immer das, was ich entscheiden würde, aber es ist das, was Gott leitet. Und in diesem Fall, was Gottes Wort gesagt hat, war das Prinzip, als Geschwister füreinander zu sorgen. Und er sagte, okay, diese anderen Gemeinden, die haben geistlich profitiert gehabt, die er gegründet hat. Und jetzt war in Jerusalem eine Not und er sagte, wir sind ja im Herrn verbunden und ihr habt die Möglichkeit, also ist dort auch die Verantwortung da, sie zu unterstützen. Und so folgte Paulus nicht seinem Verlangen, auch wenn das geistlich ja wunderbar zu begründen war. Ich habe vor, nach Spanien zu reisen. Ich habe vor, in Gegenden, wo noch niemand das Evangelium verkündigt hat, das Evangelium zu verkünden. Waren reine Motive. Aber er hat zuerst den Auftrag der Gemeinden erfüllt, nämlich diese Spende nach Jerusalem zu bringen. Wir sollen das tun, was wir wissen, was unsere Verantwortung vor Gott ist. Dann wird er uns auch recht leiten. Ja? Manchmal haben wir diese Hoffnung zu sagen, ich wünsche mir, dass Gott mir so oder so gebraucht. Aber Gott möchte uns erstmal formen. Und manchmal gerade in den schwierigsten Umständen formt er uns am meisten. Erkennen wir am meisten, wie sehr wir ihn brauchen, wie abhängig wir sind. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Ja, dann erkenne ich, es ist nicht, weil ich dieses geplant habe. Er wollte gerne, dass das Evangelium im ganzen Reich Gottes, dass die Botschaft vom Reich Gottes im Römischen Reich verbreitet wird. Okay. Und er hatte keine Angst, auch Soldaten das zu verkündigen. Und Gott sagt, ja, ich helfe bei der Umsetzung. Die Soldaten werden dich festnehmen und werden an dich gekettet sein. Die können gar nicht weg. Die müssen zuhören. Ja? Nicht, wie man sich selber aussucht, aber wie Gott es gebraucht. Und diese Erfahrung habe ich selber immer wieder gemacht und sehe ich auch bei anderen immer wieder. Wen gebraucht der Herr? Nicht die Leute, die die größten Pläne haben, sondern die Leute, die treu sind in den kleinen Aufgaben. Ja? Die Leute, die sagen, wir brauchen noch mit jemand, der Kindergottesdienst unterrichtet. In Ordnung, ich bin bereit, das zu machen. Ich bin bereit, einfach treu in diesem Bereich zu dienen. Geht nicht darum, mich zur Schau zu stellen. Geht darum, Christus treu zu dienen. Und wenn er mich gebrauchen möchte, wunderbar. Wenn er jemand anders gebraucht, wunderbar. Ja, wir lesen viel von Paulus. Aber in dem Ganzen sollen wir erinnern, es ging nie um ihn. Und es ging ihm selber nie um ihn. Es war nie darum zu sagen, ich möchte, dass in 2000 Jahren die Leute sich an mich erinnern. Wer das möchte, den werden keinen erinnern oder eine schlechte Erinnerung haben. Ja? Aber wenn wir sagen, mir ist egal durch wen, als er im Gefängnis war, wurde ihm berichtet und sagen, ja, andere gehen hin und verkündigen jetzt, die wollen dir Ärger machen im Gefängnis. Er sagte, na, pff, solange sie Christus verkündigen, wunderbar, Menschen kommen zum Glauben. Ja? Es geht nicht darum, dass Leute denken, wie toll ich etwas kann. Ich war die letzten Wochen ermutigt. Nicht, weil ich nicht gerne hier bin, aber weil diese Gemeinde nicht von mir abhängig ist. Weil sonst geht sie spätestens in 50 Jahren zugrunde. Aber Christus baut seine Gemeinde. Und dann hat Kevin gepredigt, dann hat Rolf gepredigt, dann hat Richard gepredigt. Und es ist die gleiche Botschaft. Ja, jeder hat seine individuelle Art. Aber es ist Christus, der verkündigt wird. Und auf ihn baut der Herr seine Gemeinde. Ja, und darum auch wichtig für uns, ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, ich habe hier jemanden, den höre ich gerne mal eine Predigt von oder so. Und da sind Brüder, die wirklich auch vom Herrn gesegnet und gebraucht sind. Wunderbar. Aber lasst uns nicht einem Prediger folgen, auch mir nicht. Folge Christus, folge seinem Wort. Es ist seine Gemeinde, die er baut. Und Paulus sagte, ich tue, was ich jetzt tun muss und ich plane nach Rom zu gehen. Wann, wie, keine Ahnung, der Herr wird schon recht leiten. Trotzdem war er sich sicher, wir hatten es gelesen, Vers 29, ich weiß, sagt er, wenn ich zu euch komme, werde ich in der Fülle des Segens Christi kommen. Das geschah. Er durfte 2 Jahre alle Leute empfangen und ihnen das Evangelium predigen. Angekettet an römische Soldaten. Wieder, ne? Es war nicht so, wie man sich selber das vorstellen würde. Aber nur Gott weiß, wie er deine Krankheit, wie er dein Umzug, wie er deine Familiensituation, wie er das, was du durchmachst, wie er das gebrauchen möchte. Und er kann es gebrauchen zum Segen. Wir verstehen Segen oft als irdisches Wohlergehen an uns, aber Gott möchte uns zum geistlichen Segen setzen. Oder ich sage es nochmal so, wir wollen, dass Gott uns segnet. Gott will, dass wir ein Segen sind. Wenn wir an Segen denken, ist es häufig, ich kriege das, was ich will. Ich kriege Dinge, mir geht es gut. War Paulus ein Segen? Absolut. Hatte er viele irdische Segnungen? Nein. Okay. Er war gesegnet, aber nicht, weil er Dinge hatte, sondern weil er Christus hatte und in Gemeinschaft mit ihm war. Okay? Lass uns überlegen, wenn ich bitte, Herr, segne du, bin ich auch bereit, dass Gott möchte, dass ich ein Segen bin, nicht nur, dass ich Segen konsumiere. Das erlaubt Gott manchmal und das ist in Ordnung, aber ich muss immer erkennen, der Herr ist der Geber der guten Gaben. Und Gottes Führung erkennt man nicht daran, dass alles glatt geht, sondern dass der Herr geehrt wird. Wir blicken dann zurück auf, wie es mit Paulus weitergegangen ist und sagen, das war eindeutig der Herr. Der hat sogar seine Reise nach Rom bezahlt. Der Staat hat dafür bezahlt. Auf dem Gefangenenschiff. Aber es war Gottes Führung. Nicht sein Plan. Okay? Manchmal wir denken, damit es Gottes Segen sein muss, da muss alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Nein. Manchmal lässt Gott Schwierigkeiten zu. Nicht, weil er dich ärgern will. Und auch nicht, weil er dir das Leben schwer machen will. Sondern, weil er möchte, dass du ihn noch näher kennenlernst. Weil er dich zu sich ziehen möchte. Dass wir nicht einfach mit den Dingen der Welt so abgelenkt sind, dass wir ihn aus dem Auge verlieren. Wenn Menschen im Mittelpunkt stehen, wurde Gott aus dem Zentrum verdrängt. Lass uns Gottes Führung vertrauen, dass er recht leitet. Meine Verantwortung ist, was ich weiß, jetzt das Richtige zu tun. Ja, aber ich habe schon so viele Fehler gemacht. Haben wir alle. Gott kann daraus jetzt Gutes machen. Aber dazu muss ich wie Paulus sagen, okay, im Moment meine Aufgabe ist, jemand anderen ein Segen zu sein. Ob ich dann nach Rom komme und was das mit meiner Arbeit macht und was das mit meiner Familie macht, weiß ich nicht. Aber jetzt soll ich die Wahrheit in Liebe reden. Jetzt soll ich vergeben. Jetzt soll ich barmherzig und geduldig sein. Ich tue jetzt, was Gott von mir möchte. Wohin das führt, Gott weiß es. Und da ist es gut aufgehoben. Aber das löscht das letzte Element nicht. Und das lesen wir in den verbleibenden Versen dieses Kapitels 30 bis 33. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsam in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Sehen drittens die Abhängigkeit oder bleib abhängig vom Gebet. Okay. Gottes Wille ist kein Automatismus, sondern will erbeten werden. Gott möchte schon segnen, aber wir als Menschen stehen diesem oft im Wege. Und so sagt er hier, betet mit für mich, da sind welche in Judäa, die wollen das nicht. Bete, dass Gott bewahrt. Manchmal sind unsere eigenen Ziele dem im Wege, weil wir wollen Karriere machen oder wir wollen unbedingt an dieser Sache festhalten oder für uns steht Punkt, Punkt, Punkt über allem. Aber bete. Und er drückt das hier aus, mit mir im Gebet zu kämpfen zu Gott. Nicht gegen Gottes Willen zu kämpfen, sondern für Gottes Bewahrung. Denn Gottes Kontrolle hebt die Verantwortung zum Gebet nicht auf. Ja, er hatte gerade ja beschrieben zu sagen, hey, hier sind meine Pläne, aber ich tue, was Gott möchte und er wird recht leiten. Und gleichzeitig fordert er dazu auf, fleht sie an, betet für mich. Hat das funktioniert? Wieder, wenn du Gebet siehst als ich bete und dann bekomme ich, was ich möchte, dann hat es nicht funktioniert. Aber wenn ich sage, ich bete und ich vertraue, dass Gott dann recht führt und leitet, dann ja. Er bat, hier, sagt hier ganz konkret, er hat hier Anliegen. Damit, Vers 31, ich von den Ungehorsam in Judäa gerettet werde. Wurde er gerettet? Kommt drauf an, wie du siehst. Er wurde festgenommen, aber wurde nicht getötet. Ja, das nächste Anliegen, und mein Dienst den Heiligen angenehm sei, dass es zum Segen für die Gläubigen wird, ist geschehen. Und, dass ich zu euch komme und mit euch erquicke, ist geschehen. Hat zwar ein paar Jahre dazwischen gedauert, aber Gott hat gewirkt. Gottes Plan hat sich erfüllt und Paulus hat den Herrn dann in Jerusalem und in Rom bezeugt. Lass mich es nochmal so zusammenfassen. Gebet gibt uns nicht alles, was wir wollen, aber es setzt uns frei für Gottes Willen und Gottes Wirken. Ja? Gebet ist nicht ein Mittel zu sagen, jetzt bete ich und dann muss Gott tun, sondern ich blicke auf und sage, Gott, hier ist meine limitierte Perspektive. Ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht alles, aber ich bitte, dass du wirkst. Ich bete, dass du bewahrst. Aber manchmal passiert etwas, aber ich vertraue darauf, dass auch das deine Bewahrung und Führung ist, die du in meinem Leben gebrauchen möchtest. Gott braucht nicht unser Gebet, aber Gott gebraucht uns, wenn wir beten. Es ist nicht, dass Gott nicht wirken kann, wenn wir nicht beten. Aber wenn wir beten, dann gebraucht Gott dieses, um auch an uns zu wirken und auch unsere Augen immer wieder auf ihn zu richten. Und so bezeugt das Gebet einmal unsere Abhängigkeit von Gott. Gott, ich kann es nicht selber regeln, deswegen bete ich zu dir. Es bezeugt unser Vertrauen in Gott. Du kannst eingreifen und wirken. Und es bezeugt unsere Liebe zu den Geschwistern, wenn wir für sie beten. wie Paulus hier gesagt hat, bitte betet auch für mich. Und in dem Bewusstsein können wir dann auch den Frieden Gottes erleben, der nicht abhängig ist von den Umständen. Und deswegen endet er damit, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Wenn ihr dieses tut, wenn ihr schaut auf Gottes Fähigkeit, was er tun kann, wenn ihr schaut auf seine Führung, und jetzt können wir auch zurückblicken auf, wie das sich bei Paulus geäußert hat, aber vielleicht auch in deinem Leben, kannst du zurückblicken und sagen, ja, Gott hat geführt. Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber er hat geführt und ich sitze heute hier. Und die Gebete und einfach sage, alles, was ich jetzt auch noch nicht weiß, was ich nicht kontrollieren kann, ich befehle es dir an, Herr, und er gibt den Frieden. Nicht, weil ich unbedingt den Ausweg oder die Lösung weiß, aber weil ich den Herrn kenne. So ist die Basis unserer Zuversicht die Eigenschaften Gottes. Die Basis unserer Zuversicht ist nicht, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich weiß, wie dieser Sommer läuft, dass ich das Wetter bestimmen kann. Kann ich nicht. Aber Gott ist immer noch Gott und er hat sich nicht geändert und er ist treu und er ist gut und er ist geduldig, er ist bereit zu vergeben, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und ihm vertraue ich. Wenn also in deiner Familie, in deinem Urlaub, in deiner Zukunftsplanung es nicht so läuft wie geplant, schaue zum Herrn. Das behebt nicht alle Probleme, aber dann kümmert sich der Allmächtige um deine Anliegen. Und da ist es gut geborgen. Ich möchte an diesem Text uns ermutigen, gerade auch Anfang dieses Sommers, vertraue dem Herrn, bete und lass ihn recht führen, blick auf ihn. Und dann kann ich wie Paul sagen, ich bin voller Zuversicht, dass Gott euch vollständig ausgerüstet hat und dass er recht leiten wird. Wenn du diesen Gott so gar nicht kennst, er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Wenn du sagst, ich habe da einfach noch Fragen, bleib hier, wir können gerne was mitgeben und gerne dir helfen, dass du diesen Sommer wirklich diesen lebendigen Gott kennenlernen kannst. Und wenn du ihn kennst, dann vertraue ihm. Vertraue, dass er recht führt und dass er auch die kommenden Wochen in deinem Leben gebraucht. Wäre schön, wenn alles so geht wie geplant. Aber wenn es nicht so läuft, weißt, dass seine Pläne größer sind als deine. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles unter Kontrolle hast. Ja, und ich muss bekennen, ich kann nicht alles. Und